SWR 2 Leben.
Ich bin ja 1989 mit den Zeugen Jehovas in Berührung gekommen und bin im Jahre 2015 aus der Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas ausgestiegen. Ich hatte wirklich in der Zeit, wo ich bei den Zeugen Jehovas war, 6 Burnouts. Und zwar richtig heftige Burnouts. Ich war richtig am Boden, körperlich und psychisch. Sie haben es sehr wohl mitbekommen, dass ich nicht mehr konnte, aber es hat sie nicht interessiert. Das hat sie nicht berührt.
Ich bin in dritter Generation dort aufgewachsen. Das heißt, auch meine Großeltern waren schon dabei und ich kannte eigentlich nichts anderes. Der Punkt, wo es bei mir dann eben so weit war, dass ich gemerkt habe, da stimmt irgendwas wirklich hin und vorne nicht mehr, das war wie in dem Film Matrix, so vergleiche ich das immer, schlucke ich die rote oder die blaue Pille. Und wenn ich dann weiß, wie die Wirklichkeit in Wirklichkeit ausschaut, dann gibt es kein Zurück mehr. Und so war das für mich auch im Jahr 2017.
Meine Mutter war eine Zeugin Jehovas, mein Vater eben nicht. Ne? Dadurch habe ich dann diese Programmierung, diese Propaganda auch nicht wirklich so wahnsinnig ernst genommen. Also ich hatte mehr Freunde in der ach so bösen Welt, wie die Zeugin Jehovas jetzt das jetzt sagen will, würden. Die hatte ich mehr draußen als drin, ne? Weil ich schon damals unbewusst gemerkt hatte, solange du der Gemeinschaft dienst, ist alles gut. Wir lieben dich nur, wenn du nach den Maßstäben Jehovas lebst, also dieser Organisation. Und das ist doch keine wahre Liebe.
Die Zeugen Jehovas sind davon überzeugt, dass der richtige Name Gottes Jehova lautet und dass er seinen Anhängern die korrekte und besonders gut verständliche Neuübersetzung der Bibel anvertraut hat. Die Mitglieder der Religionsgemeinschaft glauben, dass die Welt unter dem Einfluss des Teufels steht. Daher sei es ratsam, sich aus den irdischen Belangen herauszuhalten und den Kontakt zu Andersgläubigen zu meiden. Eine Ausnahme ist die Missionierung, weil die Anhänger Jehovas damit den Menschen die Chance zur Errettung geben wollen. Statt eines Tages der Vernichtung anheimzufallen, sollen die Bekehrten im Paradies auf Erden, im Reich Gottes, leben dürfen. Homosexuellen und Transsexuellen wird der Einlass in Jehovas Paradies jedoch verwehrt.
Mein Name ist Walter Schöning, ich bin aktuell 39 Jahre alt und ich bin in diesem Glauben erzogen worden.
Walter Schöning ist Papiermacher und lebt in Baden-Württemberg. 1999, im Alter von 17 Jahren, hat er sich von den Zeugen Jehovas losgesagt. Dennoch bereitet ihm die Prägung, die er in der Religionsgemeinschaft erfuhr, noch heute Schwierigkeiten.
Also die Programmierung wird man nicht ganz los. Vor allem auch mit meinen Gefühlen richtig konform zu gehen. Warum bin ich jetzt wütend oder ist das überhaupt Wut? Warum bin ich jetzt eifersüchtig? Also diese negativen Gefühle, die wurden ja immer so propagiert, dass ja immer der Teufel dahinter steckt. Ne? Der Teufel versucht dich gerade. Das ist eine Prägung. Ne? Du sollst ja nicht negativ fühlen.
Solche Kernbotschaften sind Teil der Indoktrination, der die Mitglieder der Zeugen Jehovas in Gemeindeversammlungen, an Bibelabenden und in der theokratischen Predigtschule ausgesetzt sind. In der Predigtschule werden nicht nur die Grundzüge des Glaubens, sondern auch das A und O der Rhetorik vermittelt. So gerüstet ziehen die Pioniere dann aus, um die unwissenden Menschen davon zu überzeugen, Jehova zu dienen.
oben ins sogenannte Paradies zu kommen, also das auf Erden erbaut werden soll, sollst du missionieren, also das Predigen oder was wahrscheinlich jetzt jeder kennen würde, der sogenannte Hausdienst oder der sogenannte Trolleydienst, den findet man bei Bahnhöfen oder in der Innenstadt. Das sind die zwei Personen mit einem Art Trolley, wo sie dann aufbauen und still und schweigend die Passanten durchgehen lassen. Ja, aber berühmt ist eigentlich eher die Variante, dass ja die Zeugen Jehovas von Haus zu Haus gehen. Meistens so das Klischee, Samstagmorgen um 9 Uhr, während du duschen tust oder sonst was hast. Und ja, die wollen über Gott mit dir reden.
Dient Jehova voller Freude. So heißt es im Psalm 100, Vers 2. Jehova möchte also, dass wir uns freuen. Und er hat uns viele Gründe dafür gegeben. Zum Beispiel hat er uns das Leben gegeben. Er hat uns die Bibel gegeben, die uns zeigt, wie wir das Leben genießen können. Und er sorgt dafür, dass wir viele freudige Momente erleben. Wir können also sagen, Jehova ist der Gott, der uns Freude gibt. Satan möchte allerdings, dass uns der Dienst für Jehova keine Freude macht.
Bei mir generell war es ja ein schleichender Prozess. Also ich habe ja immer weniger gemacht.
Endgültig kappte Walter Schöning die Taue erst, nachdem er sich in einer Notlage vergeblich an zwei seiner Versammlungsleiter, die sogenannten Ältesten, gewandt hatte.
Es war nämlich so, dass ein guter Freund verstorben ist, ich dementsprechend in ein tiefes Loch gefallen bin, schlecht geträumt habe, tagelang die sogenannte Ältesten um Hilfe gefragt habe und die eigentlich ja mir nicht wirklich helfen konnten. Das Einzige, was ich gehört habe, war: Stärke dein Verhältnis zu Jehova, das heißt mehr beten, mehr predigen, mehr Versammlung. Ich habe gedacht, ich könnte mit meinem Onkel reden, der damals Ältester war, und habe ihm versucht, meine Situation zu schildern, wie es mir geht. Und er hat mir signalisiert, dass das eigentlich total wurscht ist, dass meine persönlichen Bedürfnisse in dem Sinne nichts wert sind, sondern dass ich für die Gemeinschaft dienen sollte. Dasselbe Tag habe ich dann einen Schluss gefasst, dass ich nie wieder die Zeugen Jehovas besuche. Und ja, da kommen wir wieder zum Punkt, der große Showdown. Meine Mutter hat dann gesagt, ja, zieh dich an, wir gehen in die Versammlung. Und ich sagte, nö, ich gehe nicht mehr in die Versammlung. Ich habe mich nicht mehr angezogen und sie ist in Tränen ausgebrochen. Und wer möchte schon seine Mutter weinen sehen, verzweifelt sehen? Das war, glaube ich, die größte Herausforderung bei diesem Aufstieg.
Heute arbeitet Walter Schöning als Papiermacher. Er betreut einen Blog auf YouTube und steht Glaubensmitgliedern, die den Ausstieg wagen wollen, zur Seite. Er ist Vater von zwei Kindern. Seine Ehe, die er Jahre nach dem Ausstieg eingegangen war, ist gescheitert.
Das Wort Versagen hat mich ein Leben lang geprägt bei den Zeugen Jehovas. Sobald man ausgeschlossen wurde, beispielsweise, hat man ja versagt. Weil derjenige hat eine Sünde begangen, sei es jetzt Sex vor der Ehe, das ist ein Versagen. Ne? Oder die Ehe geht zu Bruch bei den Zeugen Jehovas, das ist ein Versagen. Ne? Also ich wollte nicht in meiner Ehe versagen und habe 2 Jahre für diese Ehe auf meine Art und Weise gekämpft und habe in dem Sinne versagt. Und erst jetzt in diesem Zeitrahmen habe ich für mich erkennen müssen, dass Versagen nicht unbedingt falsch sein muss. Versagen ist auch mal was Positives, und zwar ein Neuanfang.
Rechts, nach rechts, durch den Flur und dann hinten nicht geradeaus, sondern links. So, da rein, das ist eine kleine Wohnung.
Ich bin ja ein Heimkind und von der Seite her hat mich das sehr angezogen. Damals fand ich das Interesse von dem Zeugen Jehovas und das Miteinander fand ich sehr anziehend. Und das habe ich auch vermisst, als ich ausgestiegen bin.
Francis Luke war 19 Jahre alt, als Zeugen Jehovas ihn an der Haustür ansprachen. Als sie das nächste Mal bei ihm klingelten, ließ er die beiden Männer in die Wohnung. Sie waren freundlich, sprachen über ihren Glauben, konnten aber auch gut zuhören. Über viele Jahre hinweg fühlte sich Francis Luke im Kreis der Zeugen Jehovas ausgesprochen wohl. Endlich hatte er nicht nur Freunde gefunden, sondern auch eine gewisse Ordnung im Leben und einen geregelten Tagesablauf.
morgens Gebet, dann ist man beigegangen, hat gearbeitet oder was man, je nachdem, was man gemacht hat. Ich bin ja auch zum Beispiel Pionier gewesen. Also ich bin ja auch zu den Menschen über eine gewisse Stundenzahl im Monat hingegangen und habe denen da erzählt von der Bibel und von dem Zeugen Jehovas jeden Tag. Ich bin im Monat 90 Stunden zu den Leuten hingegangen. In meinem Fall war die Konditionierung, dass ich mich immer wieder schuldig gefühlt habe, wenn ich etwas getan habe, was sich nicht mit den Zeugenlehren gedeckt hat. Ich war zum Beispiel im Sportverein. Ich habe mir erlaubt, eine Trainer- und eine Schiedsrichterausbildung zu machen. Das habe ich denen auch gesagt. Und da waren sie überhaupt nicht von begeistert. Es war immer mit der Angst verbunden, vernichtet zu werden, wenn ich zum Beispiel die Versammlung nicht besuche, sondern irgendwie mich auf dem Sportplatz rumtreibe oder irgendwas anderes mache.
Bilder aus dem sogenannten Offenbarungsbuch der Zeugen Jehovas illustrieren, was Abtrünnigen widerfährt. Aasgeier reißen den Leichen die Augen heraus, Raubkatzen fallen über schlafende Frauen her, während wieder andere vom Blitz niedergestreckt werden. Francis Luke hatte diese Bilder verinnerlicht. Und die Angst, die ihn bei jedem Donnergrollen befiel, hat er noch lange nach dem Ausstieg nicht in Schach halten können.
Bei den Zeugen Jehovas gibt es keinen Weltuntergang. Es gibt nur eine Vernichtung der bösen Menschenwelt. Also, dass Menschen, die böse handeln und sich nicht ändern, dass die von dieser Erde, von Gott praktisch vernichtet werden. Ne?
Francis Luke musste die Erfahrung machen, dass auch ein Zeuge Jehovas unvermittelt zu einem Bösen werden kann, der vernichtet gehört. Damals, als der heutige Transmann sich noch als Frau fühlte, ein Sektenmitglied heiratete und in der Ehe massiv Gewalt erfuhr. Francis Luke wandte sich an den Ältestenrat. Seine Berichte über die erfahrene Gewalt wurden scharf zurückgewiesen und für haltlos erklärt, weil er nicht zumindest zwei Zeugen beibringen konnte, die seine Qualen belegt hätten.
Die Gemeinschaft, für die war ich ja nur noch sozusagen der ewigen Vernichtung wert. Ne, also die haben ja nur noch gesagt, wenn du da nicht mehr mit klarkommst, also wenn du das nicht mehr leben willst, dann ist das deine Entscheidung. Der Älteste sagte in einem Gespräch, was ich ja zum Schluss geführt habe, um eine Situation zu klären, in der ich jahrelang war, hat er dann nur noch gesagt, jeder wird seine eigene Last tragen. Und da habe ich gedacht, du Idiot, weißt du überhaupt nicht, was eine Last ist. Also das Schlimmste und Schwerste war eigentlich, wo ich gemerkt habe, dass diese verdammte Zwei-Zeugen-Regel, unter der ich jahrelang gestanden habe, dass die eigentlich das Übel der Wurzel war. Weil von jemandem zwei Zeugen zu verlangen, die bestätigen, dass man diese Gewalt erfahren hat, das ist unmöglich, das gibt's nicht. Die meisten haben entweder nichts gesagt, weil sie sich geschämt haben, oder die haben, wenn sie was gesagt haben, sofort die Ältesten auf dem Sofa gehabt und dann hieß es, was verbreitest du hier, ne? Und wenn man dann noch eine psychische Krankheit hat, dann ist das Thema sowieso gelaufen für diese Leute, ne? Weil eine psychische Krankheit wird von denen noch als Geisteskrankheit bezeichnet. Das hat nichts mit einer Folge von irgendeiner Gewalt zu tun. Das kriegen die nicht zusammen. Ich stand ja, was mein Leben betrifft, an einem suizidalen Abgrund. Und ich war auch nicht in der Lage, mich dagegen zu wehren, gegen übergriffige Situationen, wie zum Beispiel das Mobbing oder die Ausgrenzung, die stattgefunden hat, weil ich eben halt gesagt habe, ich trenne mich von meinem Mann. Auch mit meiner Transidentität, weil ich einmal mich geoutet habe gegenüber meinem Ex-Mann. Ich war ja verheiratet. Der hat daraufhin mich so sehr geschlagen, dass ich innere Blutung hatte und nicht mehr konnte. Da war ich richtig, richtig am Boden. Ich konnte gar nichts mehr. Ich war einfach ausgeschaltet. Ne, einfach weg vom Fenster sozusagen. Ich habe Fragen gestellt. Die waren ja kritisch. Zum Beispiel, wie kann es sein, dass jemand, der sowas macht, innerhalb der Versammlung bleiben darf? Das habe ich gefragt. Das Schlimmste war eben halt, ich wurde inoffiziell ausgeschlossen. Ich wurde gar nicht offiziell ausgeschlossen, sondern ich wurde inoffiziell von vielen gemieden und ich wurde sozusagen an den Rand gedrängt. Und dann hat man zu mir gesagt, mit dir stimmt ja irgendwas nicht. Und dann haben sie eben halt irgendwann gesagt, ja, diese Scheidung und du bist ja diejenige, die sich getrennt und weggegangen ist. Und sozusagen der arme Mann, der arme geschlagene Mann, der jetzt alleine dasteht und auch noch auf den Sex verzichten muss, sozusagen. Ich habe mich ohne inneren Halt gefühlt und bin auch in meine Welt der Sicherheit geflüchtet, eben halt in eine Psychose rein. Das ist ja auch so eine Art, um zu überleben, geht man in eine andere Realität. Und das ist für Menschen, die natürlich außenstehend sind, natürlich ganz schwer nachzuvollziehen. Aber es hat mich eben halt daran gehindert, mich selber zu töten. Weil letzten Endes war ich so suizidal, dass ich nur zwei Möglichkeiten hatte. Entweder ich lebe oder ich springe vom Dach. Das war für mich klar, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, wenn das so weitergeht. Dann kann ich nicht mehr weiterleben. Was ich verloren habe, sind eben halt diese 26 Jahre. Und damit natürlich auch Möglichkeiten, andere Wege zu gehen, die ich in jungen Jahren hätte gehabt. Zum Beispiel eine Hochschulausbildung zu machen, beruflich erfolgreich zu sein oder ein privater Weg, den ich ja auch nicht hatte, weil das ja alles vorgegeben war. Und ich kann das jetzt nicht mehr verfolgen. Ich muss auch meine körperliche und psychische Verfassung, die immer sehr schwierig ist, muss ich immer, immer Aufmerksamkeit schenken. Weil ich immer gucken muss, wo ist die Grenze, wo kann ich nicht mehr, wo brenne ich aus.
Francis Luke war 45 Jahre alt, als er mit Hilfe von zwei ehemaligen Zeugen Jehovas den Ausstieg bewältigte. Zusätzlich befand er sich in Therapie. Luke achtet sehr darauf, sich zu schützen, vor zu großer Belastung und vor den falschen Menschen. Wie den meisten Aussteigern fällt es ihm immer noch nicht leicht, Vertrauen aufzubauen und Nähe zuzulassen. Seit Jahren berät Francis Luke Mitglieder der Zeugen Jehovas, die ihren Ausstieg vorbereiten. Außerdem hat er eine Ausbildung begonnen, um künftig psychisch Kranke bei ihrer Genesung unterstützen zu können.
Ich mache eine Ausbildung zum Genesungsbegleiter. Das sind Menschen, die praktisch aus Erfahrung anderen helfen können. Das ist eine Qualifizierung und die mache ich seit dem 30.09.2020, also letztes Jahr im 50. Lebensjahr angefangen. Mein Hausarzt, der mich jahrelang begleitet hat, der war auch ein guter Mentor, ne? Der hat immer zu mir gesagt, irgendwann wirst du Psychologe. Nicht immer, was? Also ich wollte das nicht. Erstmal eine Stufe und dann mal gucken, was danach kommt. Ja.
Schritt für Schritt zum Ausstieg und in ein neues Leben. So hat es auch Nathalie Barth gemacht. 2018 verließ die damals 40-Jährige zusammen mit ihrem Ehemann die Zeugen Jehovas und hat damit jeden Kontakt zu ihrer Familie verloren. Ihre Mutter und ihre Schwestern wandten sich von ihr ab und bezeichneten Nathalie und ihren Mann als Zombies, die der Satan zu sich geholt habe. Unter dieser Ausgrenzung leidet sie noch heute. Darüber spricht Nathalie Barth auch auf ihrem YouTube-Kanal, auf dem sie die Erfahrungen teilt, die sie in 40 Jahren bei den Zeugen Jehovas gemacht hat.
Das bricht ja wirklich komplett das Leben zusammen. Man stellt ja alles in Frage, man weiß nicht mehr, was ist richtig, was ist falsch. Und ich muss mir praktisch alles neu aufbauen, meine eigene Wirklichkeit neu aufbauen. Und gerade auch der Kontaktabbruch, der ja eigentlich fast immer stattfindet, wenn man die Zeugen Jehovas verlässt, das ist dann sehr schwierig, wenn man niemanden hat, wenn man da gar keinen Halt hat und ja, das irgendwie zu verkraften, da alle Menschen zu verlieren, die man früher in seinem Umfeld gehabt hat oder denen man vertraut hat. In meinem Fall war das die Familie. Es waren aber auch viele Freunde, Freundschaften, die über Jahre hinweg gedauert hatten und wo dann von heute auf morgen einfach Stillstand war. Wenn man dort reingeboren wird in so eine Gruppe, dann gibt es nur, der ist mein Freund, der zu der Gruppe gehört und der auch die Lehren und das Leben, wie man dort lebt, nicht in Frage stellt. Der gehört zu meinem Freund. Also das ist eine richtige Freundschaft. Und jemand, der das nicht tut, der vielleicht kein Zeuge Jehovas ist, der außerhalb ist, der Dinge in Frage stellt, der nicht so ganz konform lebt, das ist nicht mein Freund. Also da gibt es eine ganz klare Schwarz-Weiß-Einteilung. Was ist Freundschaft, was ist keine Freundschaft?
So wie Nathalie Barth und ihre beiden Schwestern ist auch ihr Ehemann bei den Zeugen Jehovas aufgewachsen.
Wir waren schon einige Jahre zusammen, er ist auch ähnlich aufgewachsen wie ich, also auch in der dritten Generation, hat eigentlich auch nichts anderes gekannt. Er war immer schon ein bisschen kritischer als ich mit dem Ganzen. Ja, und wir haben den Schritt dann zusammen gewagt. Der ganze Prozess, bis es tatsächlich so weit kam, also dass ich diese Entscheidung getroffen habe, der hat, ich würde sagen, etwa 10 Jahre gedauert, bis ich dann wirklich so weit war, zu wissen, ich gehe da komplett raus, das kann ich so nicht mehr leben. Es ist wirklich eine Programmierung, die da auch stattfindet, von klein auf, weil man sich ja wie so eine Art Wirklichkeit schafft oder eine Parallelwelt, in der man lebt als Zeuge Jehovas. Die Zeugen Jehovas, die haben sich wie so als eine Elite betrachtet, die von Gott auserwählt ist. Sie sind die Guten, sie gehören dazu, wenn dieser große Krieg Gottes eintrifft und sie werden dann gerettet. Im Gegensatz dazu, die Menschen, die so in unserer Umwelt sind, ob das in der Schule ist oder ob das in der Arbeit ist, das sind einfach Menschen, die in der Hand Satans liegen. Das war wirklich eine sehr lange Zeit, also ein Ding nach dem anderen. Beispielsweise der Missbrauchsskandal, die Vertuschung von sexuellem Missbrauch bei Kindern. Und da kam ich dann einfach zum Denken und habe mir gedacht, irgendwas stimmt für mich da nicht, ich muss da nachforschen. Und dann war halt irgendwann mal zu viel des Guten. Und ich habe gewusst, das kann ich so mit mir nicht mehr vereinbaren, dort dabei zu bleiben. Das ist wie so ein Nebel, der sich lichtet und du merkst plötzlich, du hast in einer komplett irren Realität gelebt vorher. Eine meiner Ängste war immer, das habe ich auch so zu meiner Familie kommuniziert, dass wir irgendwann die Gelegenheit nicht mehr haben, wenn wir jetzt nicht miteinander reden und irgendwann stirbt einer von uns. Und genau das ist halt eingetreten, dass meine Mutter gestorben ist. Und das hat dann nochmal einiges wieder aufgewirbelt, wo ich das Gefühl gehabt habe, ja, ich habe jetzt so relativ damit abgeschlossen, die leben eben ihr Leben und ich lebe jetzt mein Leben und konzentriere mich darauf. Und hat mich schon nochmal in ein kleines Loch reingestürzt. Vor allem auch, weil trotz des Todes meiner Mutter der Kontakt mit meiner Familie nicht mehr zustande gekommen ist. Also ich war auch nicht bei der Beerdigung, habe gar nicht erfahren, wann die Beerdigung ist, ob überhaupt eine war. Und das fiel mir dann relativ schwer, dann auch wirklich abzuschließen und zu wissen, meine Mutter ist jetzt gestorben, da gibt es keine Möglichkeit mehr, mich wirklich mit ihr auszusöhnen. Und habe jetzt erst für mich persönlich so einen Abschluss gemacht hier in der Schweiz, so wie so eine Art kleine Beerdigung für mich persönlich. Und das war wichtig.
Ja, im nächsten Leben werde ich dann Schriftsteller und Künstler, weil ich einfach dafür eine Ader habe, weil mich das einfach erfüllt, weil ich das einfach schön finde. Ich habe auch mehrere Bücher geschrieben. Das ist zum Beispiel Franzes Gefängnis. Das ist ein Buch, was ich geschrieben habe, wo ich meine Lebensgeschichte bei den Zeugen Jehovas niedergeschrieben habe, ne?
Alleine die Erkenntnis, dass man je nachdem jahrzehntelang einer Lüge aufgesetzt ist, das ist schon mal die halbe Ausstiegsarbeit. Mittlerweile gibt es so viele Sachen im Internet zu recherchieren. Es gibt in Deutschland sogar einen Verein. Und zwar kann man das wirklich unter jz.help kann man eintippeln. Und da wird man auch beraten oder kriegt man auch seelischen Beistand. Also an der Stelle für die Leute, die wirklich bei den Zeugen Jehovas aussteigen wollen. Leute, ihr seid nicht alleine. Ihr habt die Möglichkeit, Hilfe zu bekommen. Hilfe, die damals vor ein paar Jahren nicht machbar war oder nicht vorhanden war. Nutzt die Chance.
Und das dann wirklich von Grund auf neu nochmal zu lernen, ist teilweise schon eine Herausforderung. Also auch wieder lernen, auf sich selber zu vertrauen, auf die eigenen Gefühle zu vertrauen, wenn ich Menschen kennenlerne, das ist zum Teil auch heute noch immer eine Herausforderung, weil man an das Thema Beziehung und Freundschaft dann doch relativ naiv manchmal rangeht. Also wie gesagt, dann fällt ja auch noch die Basis weg, wo man früher eingeteilt hat, das ist jetzt ein Freund, das ist kein Freund, also praktisch die Religion. Jetzt muss ich lernen, auf was für einer Basis gründe ich denn jetzt Freundschaften und ja, also wie gesagt, sagen mir auch viele andere Aussteiger, die mit mir inzwischen Kontakt aufgenommen haben, dass das so eins der größten Herausforderungen ist nach dem Ausstieg.